Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lubke und natürlich heute mit dabei die Stilikone von Comdirect, der Mann der Mode, wenn man so will, in den letzten beiden Wochen unterwegs gewesen in Mailand, Berlin, Paris, Madrid, wo auch immer. Heute hier mit einem schicken türkisfarbenen Pullover, D-Squared, Dirk Schwitzke. Dirk, schön, dass du da bist.
Ich grüße dich. Ich dachte schon, du redest die ganze Zeit von dir selber. Nee. Dass du Mailand und Berlin in einem Atemzug nennst, das finde ich schon wieder sehr schön.
Ja, na gut, aber das ist ja zumindest
mal. Das spricht ja dafür, lässt ja durchblicken, aus welcher Stadt du selber kommst.
Kann man nur überlegen, ob nur
Mailand. Die Modemetropole Berlin.
So sieht's aus, ja. Arm, aber sexy, ne? Also von daher
ja, ist das dein Attolini-Sweatshirt sagt alles.
Man tut, was man kann. Na gut, nun sind wir schon die ganzen Städte durchgegangen, die auch mit Sicherheit alle ein Problem mit den USA haben werden in irgendeiner Form oder beziehungsweise jetzt seit April bekommen haben. Ja, ist ja richtig. Und daraus natürlich.
Oder umgekehrt, genau.
Oder die USA bekommen jeweils mit den Ländern Probleme. Jetzt ist natürlich die Frage, und da bin ich mal gespannt, weil wir uns ja jetzt mittlerweile schon 3 Wochen nicht mehr gehört haben. Wie siehst du denn momentan die Situation USA gegen den Rest der Welt? Wie lange kann das gut gehen?
Naja, es ist natürlich eine etwas sehr spektakuläre Situation im Moment, die zumindest eine Goldgrube für Wirtschaftsjournalisten und für Politikjournalisten und für Boulevardjournalisten gleichzeitig ist. Also was es da an großen Drama und Theater gibt, ist schon etwas bemerkenswert. Also das ist doch zeigt doch, dass die erste Amtszeit von Donald Trump wohl nur eine Generalprobe war. Ja, also die USA gegen den Rest der Welt. Also letztendlich denke ich, ist es so, dass kristallisiert sich vielleicht so ein bisschen heraus, dass die USA doch in erster Linie sehen, dass selbst Trump einsieht, dass er sich Stück für Stück seine Hauptgegner vornehmen muss und schon es vielleicht Sinn macht, sich etwas, wenn er denn schon eine antichinesische Agenda hat, sich auf China zu konzentrieren. Wie kann man jetzt die Aktienmarktlage, darum geht es ja für uns, wie kann man die Aktienmarktsituation einschätzen? Also wir konnten jetzt sehen, dass wir nach einem jahrelangen Börsenboom und einer Outperformance des US-Marktes während dieses Börsenbooms zum Ende des letzten Jahres eine Zuspitzung gesehen haben und ein großes Crescendo dieser Entwicklung, dass der amerikanische Exzeptionalismus etwas sehr stark gehypt wurde und dass er mit Donald Trump sehr viel Positives in den ersten Wochen nach seiner Wahl verbunden hat und die Outperformance der USA gegenüber den anderen Aktienmärkten da etwas zu weit gelaufen ist. Die Märkte wollten am Anfang eben nur die kapitalmarktpositiven Aspekte von Trumps Agenda sehen, also die Erwartung von sinkenden Steuern und von weniger Regulierung, gerade so im Finanz- und im Öl- und im Umweltschutzbereich. Und hat ein bisschen ausgeblendet, dass gerade die Punkte, die er besonders schnell und unkompliziert umsetzen kann und will, eher negativ für die Märkte sind. Das sind zum einen die Ausweisung von illegal eingewanderten Arbeitskräften, die Arbeitskräfteknappheit in den USA weiter verschärfen. Und zum zweiten natürlich sein Leib- und Magenthema, wo er sehr ideologisch ist, das Thema Zölle, was gegen die gängige Lehrmeinung der Makroökonomie und der Volkswirtschaft steht, dass er eben glaubt, dass er damit in einem altmerkantilistischen Stil sein Land voranbringen kann, wenn er das mit möglichst hohen Einfuhrzöllen abschottet. Und seit dem Jahresanfang oder seit seiner Amtseinführung oder spätestens Anfang Februar ist die Märkten dann eben bewusst geworden, dass auch sehr viel Negatives, Marktnegatives erstmal in der Agenda von Donald Trump ist. Und die Tatsache, dass er das eben jetzt sehr stur und sehr penetrant durchzieht, im Gegensatz zu seiner ersten Amtszeit, in der ich auch teilweise wohl keine wenig Kompromisse machen will oder wollte, hat dann den Märkten eben sehr auf den Magen geschlagen. Wie ist jetzt der US-Aktienmarkt einzuschätzen? Also letztendlich sind die US-Börsen weiterhin die Weltleitbörsen. Die größte, von der Marktkapitalisierung nach wie vor bei weitem der größte Markt. Sie haben nach wie vor Einzelunternehmen, die für sich genommen Billionengewichtung haben. Apple, Nvidia und Microsoft sind trotz der Rücksetzer zuletzt nach wie vor so groß wie ganze europäische Aktienmärkte. Und möglicherweise, wenn sich das stimmt, man muss natürlich sehen, man weiß nie, was jetzt als nächste Pointe aus dem Weißen Haus kommt. Aber wenn sich der Staub gelegt hat, wird man vielleicht sehen können, dass sich daraus basierend dann wieder für die wirklich guten, hochqualitativen Großunternehmen in den USA gute Einstiegsmöglichkeiten bieten können. Aber man sieht eben jetzt auch, dass sich eben dieser Hype des amerikanischen Exzeptionalismus Ende des Jahres 2024 doch etwas übertrieben war. Und gerade in Europa sieht man auch, dass sich hier möglicherweise sich die Hoffnung entwickelt, dass hier politisch etwas tun kann. Gerade jetzt mit dem deutschen Stimuluspaket, das sich jetzt ankündigt. Und weshalb jetzt immer sukzessive auch ein bisschen dieser seit 10, 15 Jahren aufgebaute Gap, Performance Gap zwischen dem S&P 500 und den europäischen Märkten ein bisschen weiter schließen könnte. Wie siehst du das?
Ja gut, also zum einen die Frage natürlich, wie lange kann das gut gehen? Also USA gegen den Rest der Welt, ja, merkt man ja, seit April wird das umgesetzt, was eigentlich schon seit November und vor der Wahl beziehungsweise im Wahlkampf schon propagiert wurde. Sprich, wir sehen einen ganz klassischen Handelsprotektionismus, Abschirmung, Abschottung gegenüber den anderen Ländern. Ich glaube, hier sind viele überrascht worden, wenn man vorher gedacht hat, man hat ja ein dezidiertes Vorgehen wie 2017, 2018 gegen die EU und gegen China, dass jetzt aber die USA sozusagen wirklich komplett die Schotten dicht machen und gegen alle Länder eigentlich vorgingen, selbst gegen Madagaskar, Vietnam und keine Ahnung, was für kleine
Lesotho.
was für andere kleine Mikrostaaten. Aber das ist sicherlich ein Novum und zeigt auch, mit was für einer Vorbereitung die Protagonisten da rangegangen sind. Das heißt also, man kann schon davon ausgehen, dass man sich da ernsthafte Gedanken gemacht hat, dass man erstmal so eine Art, ja, Hochdruckherd oder Hochdruckkessel erzeugt, man bringt also ordentlich Dampf rauf, schießt gegen alle möglichen Staaten. Das hat man ja gesehen, gegen China bei 145% Strafzölle ist man momentan angekommen. Die EU, die immer wieder mit neuen Strafzöllen bedacht wurden, ob es jetzt 20% pauschal und nochmal 25 oder 15% auf Autowerte sind und so weiter. Also man hat hier schon eine Agenda an den Tag gelegt, die sicherlich einzigartig bisher war. Vor allen Dingen muss man halt auch die Relation sehen. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine ganz klare Tendenz für Globalisierung gesehen. Das heißt, die Märkte wurden langsam geöffnet, man hat Lieferketten verändert, man hat entsprechend natürlich auch die ganze Wirtschaftlichkeit bzw. die Absatzmärkte neu definiert und entsprechend neu etabliert. Und das Ganze wird jetzt umgekehrt. Und das merkt man ja auch, das tut den Unternehmen erstmal weh. Das heißt also, was wir hier sehen, aus meiner Sicht heraus ein nachhaltiger Paradigmenwechsel. Die Staaten oder beziehungsweise Länder haben zuerst aus der Covid-19-Pandemie gelernt. Die lernen jetzt sozusagen aus diesem protektionistischen Verhalten der USA, dass es also auch anders geht. Wir werden wahrscheinlich auch sehen, da kommen wir gleich beim zweiten Thema nochmal drauf, wie sich vor allen Dingen die anderen Wirtschaftsregionen und Länder verhalten, insbesondere China. Lässt sich auch zu erwarten, dass da Bestrebungen in Richtung zum Beispiel neuer Wirtschaftszonen in Asien vielleicht angestrebt werden, um eben andere Länder auszuschließen und damit neue Machtverhältnisse im Endeffekt herbeizurufen. Das sind sicherlich alles Dinge, die man beachten sollte. Ich sehe es so ganz so rosig für die USA, sehe ich es tatsächlich nicht. Ich glaube, dass es den Binnenmarkt, also sprich gerade die Unternehmen, die sehr stark auf eigentlich exportabhängig sind, also Automotive, Maschinenbau und so weiter, die könnten Probleme bekommen, ein, zwei Jahre lang. Bei den Tech-Konzernen sieht es ähnlich wie das, was du gerade auch schon ausgeführt hast. Sie sind einfach so groß, so überbordend, so international positioniert, dass sie sozusagen über den Dingen schweben. Und ich glaube, das weiß die Trump-Administration auch. Die wissen also, dass wir hier sozusagen so eine multinationalen Konzerne haben, die sozusagen über der, nenne ich es jetzt mal, Gesetzgebung stehen. Hört sich jetzt zwar komisch an, aber die haben eben die Möglichkeit, aufgrund ihrer Struktur solche Dinge aufzuweichen. Ne? Ob jetzt zum Beispiel Nvidia sagt, okay, da machen wir halt in Texas ein Werk auf und kompensieren das, was wir an Probleme mit China jetzt bekommen, oder Apple eben wieder zurückkommt und sagt, okay, wir machen Produktionsstätten in den USA auf, investieren halt, was ich, 500 Milliarden, 1 Billion US-Dollar in den nächsten 5 Jahren. Das sind ja alles Dimensionen, die sind ja für Europa undenkbar. Sowas gibt es ja hier in dieser Form nicht. Also von daher, glaube ich, werden die Konzerne tatsächlich ausgenommen sein werden. Das Problem ist aber tatsächlich, dass ich glaube, dass wir jetzt ein relativ heftiges Jahr bekommen werden. Also gerade die nächsten Quartale könnten schwierig werden für amerikanische Unternehmen. Jetzt vielleicht nicht für die Tech-Unternehmen, aber wie gesagt, für die S&P 500, für das Gros der S&P 500-Werte wird sich einfach. Und vor allen Dingen, wie gesagt, viel wichtiger, und da komme ich auch gleich zu Frage 2, für mich natürlich auch die Perspektive. Nehmen wir mal an, was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel China hat schon versucht, den Schulterschluss jetzt Vietnam, Malaysia, Indonesien, gut, das sind kleinere Staaten, aber zeigt ja, wo die Fahrt hingeht. Man hat auch versucht, in Richtung der EWU die Hand wieder auszustrecken und zu sagen, hey, wollen wir nicht mal wieder verhandeln, jetzt gerade mit diesen neuen Gegebenheiten. Mit Russland ist man eh schon eine Weile auf per Du, wenn man so will, und hat da schon den Schulterschluss und schon lange vollzogen. Das sind natürlich Dinge und Themen, wo man sich fragen kann, ist denn diese Suche Chinas nach neuen Verbündeten aus deiner Sicht aus eine Chance oder ein Risiko?
Für wen? Für China?
Ja, das kannst du jetzt definieren.
Also, für China ist es natürlich in gewisser Weise ein Geschenk, was da an krawalliger Rhetorik und Protektionismus-Rhetorik aus Washington kommt. Also, man muss natürlich sehen, dass China, oder das wissen die USA, das war China, der große Herausforderer des globalen Hegemons USA ist und wahrscheinlich auch eine umfassendere Herausforderung, ein mehr ebenbürtiger Gegner sein wird, als das vor 1990 die UdSSR war, die eben nur militärisch und politisch, aber eben nicht ökonomisch gleichziehen konnte. Und da droht China sich eben hinzuentwickeln. Und für China wird natürlich immer nach Verbündeten suchen, die sich eher ihnen als den USA zuneigen könnten. Und von daher, das ist natürlich mit der Rhetorik der Trump-Administration tendenziell leichter. Man muss ja immer unterscheiden zwischen der handels- und wirtschaftspolitischen Ebene und der wirklich militärischen und geopolitischen Ebene. Und da gibt es natürlich viele Partner der USA, die eben mit den USA verbunden sind, ganz eng und fest. Das sind zum Beispiel Japan und Südkorea, aber eben auch die Philippinen oder Thailand zum Beispiel in der Region. Solche Länder werden natürlich haben natürlich immer eine Tendenz dazu, oder möglichst eine Tendenz dazu, dass sie den Schutz und das militärische Bündnis mit den USA versuchen werden zu stabilisieren, aufrechtzuerhalten, auch wenn die Wirtschaftsbeziehungen schwierig sind. Das ist immer so ein Drahtseilakt, und das wissen auch diese Länder, das weiß ja auch China, dass die wirtschaftspolitisch in der jetzigen Situation vielleicht etwas mehr sich China zugeneigt fühlen, nämlich bedeutet, dass sie sich in der Sicherheitspolitik dann auch von den USA abwenden können. Und da sehe ich gerade auch eine Sache, die, wenn man es positiv formulieren will, spannend werden wird während dieser Amtszeit von Trump, wie weit er eben bereit ist, Sicherheitspolitik gegenüber seinen sicherheitspolitischen Verbündeten mit handelspolitischen Aspekten zu vermengen. Also was ein ganz extremer Fall wäre jetzt für uns, für die europäischen NATO-Staaten, dass er eben der EU versucht, Zugeständnisse abzutrotzen als Gegenleistung für die Sicherheitsgarantien, die seit 70 Jahren eigentlich selbstverständlich sind. Und wenn das auf den Tisch kommt, dann haben wir nochmal eine Disruption der Weltpolitik auf einer ganz anderen Ebene. Und vor diesem Hintergrund muss es auch gesehen werden, dass es eben die verschiedenen Ebenen sieht. Aber auf der vordergründigen Ebene ist es für China natürlich zumindest, wie gesagt, vordergründig leichter, sich wie schon in der ersten Amtszeit von Trump als Nice Guy bei neutralen Ländern oder auch bei Verbündeten der USA zu präsentieren. Wobei die Verbündeten der USA schon wissen, dass es, wenn es hart auf hart kommt in der Sicherheitspolitik, letztendlich immer noch die USA sein werden, an die sie sich halten müssen. Also da wird einiges an spannenden Variablen und Unbekannten und Wundertüten, die noch in den nächsten 3,5 Jahren da auf uns zukommen, bei dem, was man da an Vermischen von verschiedenen Punkten, von verschiedenen Politikfeldern und Deal-Angeboten von Donald Trump sehen wird.
Naja, sicherlich. Europa, kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu, hat sicherlich eine Sondersituation und wird auch nochmal spannend. Ich finde vor allen Dingen gerade die Selbstverständlichkeit eben, dass die USA als größter NATO-Partner seit 70 Jahren eben an der Seite von den europäischen Staaten steht, die ist natürlich ja, zeigt sich ja, dass es ja keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist ja sozusagen eine Gewohnheit, die irgendwie angenommen wurde, die aber ja keine richtige Unterfütterung eigentlich hat, außer eben, dass es Gewohnheit geworden ist.
Ja.
Also von daher.
Und eigentlich auch im Interesse der USA ist.
Ja, gut, oder war, sagen wir es mal so, ne? Weil jetzt verschiebt sich das Ganze ja. Und das ist ja genau das Spannende. Wir sehen also, dass sich hier wirklich der Fokus, sage ich mal, geopolitisch verschoben hat, weil es gibt halt nichts mehr zu verteilen. Also das ist ja auch mal wieder der Punkt, wo ich halt auch sage, okay, warum soll Russland nach Europa einmarschieren? Was für einen Vorteil soll das bringen? Ja, also das ist der Punkt, oder was für einen Vorteil hat sozusagen China, Expansion oder expansiv weiter voranzugehen? Es gibt keine Möglichkeiten mehr rauszugehen, weil der Endpunkt, der dann da ist, ist, dass dagegen eben, weiß nicht was, 35.000 Atomraketen stehen, dann ist sowieso vorbei. Also dann ist auch keinem geholfen. Das heißt, das Ultima Ratio, der Endpunkt, oder der ist ja definiert. Und alles, was sozusagen sich in dem Rahmen bewegt, bringt keinem mehr einen Vorteil. Das ist ja strategisch einfach für jeden Idioten nachvollziehbar. Es bringt nichts. Was sollen die sozusagen, was will Russland mit Deutschland? Das bringt denen strategisch keinen Vorteil. Was wollen die mit Frankreich, Italien oder Spanien außer Stress? Und der Stress würde bedeuten, dass alle Stress haben. Und das ist genau der Punkt, wo wir aber natürlich gleich in Europa nochmal hingehen werden. Bei China ist es natürlich so, dass die eben erkannt haben, es macht eben kaum Sinn, eben gegen Japan zu stänkern und Japan zu annektieren, weil es Stress gibt. Also was macht man? Man macht das wirtschaftlich. Und da kommen wir auf sicherlich eine Ebene, die sicherlich spannend und auch sehr hochinteressant ist. Das heißt, wir haben sowieso schon seit 20 Jahren eine Verlagerung der früher militärisch-geopolitischen Auseinandersetzung auf die wirtschaftliche Ebene hochgehoben. Das bedeutet, um es mal unhöflich auszudrücken, China kopiert eben alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, produziert es für ein Zehntel von dem Preis und ballert das als Massenware in den Markt rein. Disruptiert, macht damit bestehende Märkte kaputt, hält sich an keine Patentrechte, hält sich an keine Vereinbarungen, keine Handelsabkommen und so weiter und so fort. Also auch ein gutes Beispiel hatte ich gerade von beim Marktupdate. Biodiesel, gibt es ja einen deutschen Anbieter, Verbio. Der hat seit Jahren arge Probleme damit, dass halt chinesische Unternehmen auch Biodiesel herstellen, aber nicht zertifiziert. Die fälschen einfach die Zertifikate und schütten den Markt mit diesen Biodieselprodukten zu, die nicht die Norm erfüllen, die für Europa an Biodiesel eigentlich rangelegt wird. Aber trotzdem kommt das Zeug eben auf den Markt und du kannst nachweisen, dass da eben nicht die Qualitätsstandards eingehalten worden sind. Da ist irgendwie alles Mögliche drin, aber nicht das Biodiesel aus eben den Produkten, sondern keine Ahnung, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Wahrscheinlich irgendwelche Abfallprodukte von Taschenproduktion oder sowas.
Bei Wischspitze bestellt.
Genau. Und das ist natürlich ein massives Problem. Und das ist natürlich auch der Punkt, dass das bisher so ein Stück weit wohlwollend oder vielleicht auch ein wohlwollend ist eine Unterstellung, aber zumindest mal politisch hingenommen wird. Also die chinesische Regierung unternimmt nichts dagegen. Genauso wie auch die ganzen Plagiate und alles, was damit zu tun hat und entsprechend auch eben Dumping-Geschäfte, also wenn man sich zum Beispiel Temu und Co. anguckt, das geht ja teilweise gar nicht. Also es geht nicht, wenn da keine staatliche Subvention da ist, weil wenn ich ein Produkt aus China für 50 Cent kaufen kann, was eigentlich, vielleicht einen Warenverkaufswert in Europa von 10 Euro hätte und ich noch nicht mal Porto drauf zahle, dann braucht mir keiner erzählen, dass das Ding nicht subventioniert ist, weil das Unternehmen kann das nicht finanzieren. Das funktioniert nicht. Also 50% Ware wird aus China nach Europa verschickt, kostenfrei. Das ist unmöglich. Ein Ding der Unmöglichkeit funktioniert nicht. So. Und das sind natürlich Dinge, da gehe ich komplett mit ein. Das ist natürlich ein Punkt, dass man damit die westliche Industrie einfach kaputt macht. Und das ist ja auch das, was wir gesehen haben. Autos werden da eben zu Niedrigpreisen produziert. Mittlerweile sind sie eben so weit, dass sie natürlich dann auch diese Marktmacht, die sie ja dann im Endeffekt durch eben die Massen, die man produziert hat, eben erfolgreich erworben haben, dadurch nutzen können, dass man eben auch innovativ vorgeht. Also das will ich ja nicht abtun. Das heißt aber, man hat aber die Grundbasis oder zumindest mal die Ausgangssituation von anderen einfach mal geklaut. Also sprich, man hat sich eben Teslas angesehen, man hat sich die deutschen Autos angesehen, um nur mal in einer Branche zu bleiben und hat dort sozusagen gesehen, okay, wie wird das gemacht, hat es gnadenlos kopiert und hat darauf aufgesetzt, dann weiterentwickelt. Und das ist natürlich ein Punkt, den man einfach auch im Hinterkopf behalten muss und der ja auch immer wieder von US-Präsident Trump angeführt wird und natürlich die Problematik, die die USA ganz massiv haben, Fentanyl, ist zum Glück bei uns jetzt in dieser Form nicht so ein massives Problem wie in den USA, aber kann ich jedem nur mal empfehlen, Hörer, Hörerinnen, sich da mal die Reportagen anzusehen. Das ist wirklich ein hammerhartes Problem in den USA. Das ist nämlich also Fentanyl an sich ist ein Schmerzmittel und wird sozusagen in China wirklich zu Niedrigstpreisen hergestellt, kommt dann über Mexiko in die USA rein und das ist sozusagen die klassische Mittelstandsdroge geworden. Also Prozac und Co., alles was damit zu tun hat, das ist im Endeffekt, wird der ganze Markt überschüttet und das ist wirklich ein Drama. Also das, was ich hoffe, dass das hier nicht in Deutschland oder in Europa jemals in dieser Form erreichen wird, aber das wirkt massivst stärker als Heroin, stärker noch als Opium und ist eben wirklich ein heftiges Problem geworden. Und das ist natürlich ein Punkt, wo dann eben natürlich auch die USA versuchen, das einzudämmen, indem man eben sagt, wir nutzen diesen Handelskrieg, anders kann man es ja nicht formulieren, um eben diese ganzen Probleme, die darstellen, wie eben diese Fentanyl-Problematik plus eben auch die Einhaltung von Nicht-Patent oder von Patentrechten, die nicht eingehalten werden, in den Griff zu bekommen. Aber sicherlich, und ich will es nicht schönreden, das ist natürlich auch eine Sache, wo man einfach sagt, es ist nicht auf einer diplomatisch-politischen Ebene, sondern es spielt halt auf einer Dealmaker-Ebene. Man hat also sozusagen zwei Schurken, die sich da gegenüberstehen und irgendwie versuchen, also mal im Filmvergleich zu bleiben, da Hai Nun zu vollziehen, aber alle spielen mit gezinkten Karten, wenn man es so will. Und das macht es natürlich gerade für diejenigen, die gewohnt sind, dass eben politische Mechanismen wirken, eben sehr, sehr schwer. Und da sind wir auch schon in Europa, weil Europa eben noch aus der guten alten Ersten Welt kommt. Sprich, wir sind ja hier noch verankert in den hehren Zielen einer Demokratie und politischen Vorgehens und so weiter und so fort. Haben zwar zuletzt ein paar Gurken als Politiker gehabt, die irgendwie sehr viel an die Wand gefahren haben, aber zumindest mal...
Wen kannst du da meinen?
Ich lasse das mal einfach jedem frei zur Definition
welche
offen.
Welche Farbe haben Gurken?
Nein, das muss jeder selber wissen. Aber ich glaube, da braucht man noch gar nicht, da kann man sich irgendeine Partei rausnehmen, da findet man irgendeine Gurke. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wir aber hier noch immer noch die alten Konzepte und die alten Wege haben. Also das heißt, wir haben klassisch demokratische Strukturen, auch wenn es von manchen Gruppen wegdiskutiert wird, was aber Blödsinn ist. Wir sind in einer Demokratie, du kannst deine Rechte wahrnehmen, die du hast, wir sind nicht in einer Diktatur. Und das führt aber auch dazu, dass natürlich Europa in diesem ganzen Konstrukt, wie China vorgeht, wie die USA vorgehen, einfach ein Problem haben, weil die eben noch diese alten Verhaltensweisen haben. Und jetzt meine Frage an dich, ich habe jetzt gerade ein bisschen länger ausgeholt. Sitzt da mit Europa zwischen allen Stühlen oder sind die eigentlich gut positioniert dadurch in diesem Kontext?
Ja, das hängt davon ab. Also ich hoffe, dein Optimismus und deine Einschätzung bezüglich der Sinnlosigkeit militärischer Mittel setzt sich durch. Ich bin da nicht ganz so unbedingt optimistisch.
Ich bin starker Verfechter dafür.
Ich bin auch dafür, ja, das bin ich auch. Zu Europa. Also Europa war ja lange Zeit, gerade wenn wir es, wir sind ja kein Politik, sondern ein Börsenpodcast, ja. Wenn wir die Aktienmärkte angucken, war ja nach wie vor ein bisschen stiefmütterlich behandelt von den Aktienmärkten. Die europäischen Märkte haben sich über viele Jahre, seit der Finanzmarktkrise, seit 15 Jahren schwächer entwickelt als der US-Markt, der gerade auch von den genannten großen Hyperscalern, von den Big-Tech-Werten aus dem Silicon Valley eben angezogen wurde und auch ansonsten darüber hinaus eine höhere Bewertung hat, was das Kursgewinnverhältnis hat, als Europa im Schnitt. Und Europa ist ein bisschen aufgrund seiner Struktur, aufgrund der politischen Rahmenbedingungen, aufgrund der Belastungen durch viel Regulatorik und ein weniger kapitalmarktfreundliches Umfeld auf der politischen Seite hier immer etwas schwächer bewertet worden. Die Kursgewinnverhältnisse im Schnitt sind deutlich niedriger als bei den entsprechenden Unternehmen der gleichen Branchen und gleichen Aufstellung in den USA. Und das ist im Grunde trotzdem die US-Märkte jetzt stärker zurückgekommen sind als die europäischen nach wie vor, sodass der US-Markt höher bewertet ist als die europäischen. Und das ist eigentlich langfristig auch immer der Normalfall. Die USA als Weltleitmarkt, als größter, als klassischer Führungsstaat der freien Welt, als großer Markt, als größter Markt, ist immer tendenziell hat immer einen gewissen Aufschlag, weil es eben ein kapitalmarktfreundlicher Staat, eine kapitalmarktfreundliche Regulierung und so weiter ist. Dennoch denke ich, und das zeigt sich jetzt ja in diesem Jahr, seit Februar etwa, ist diese Überbewertung der USA, dieser US-Exzeptionalismus eben etwas zu weit gelaufen. Und Europa kann jetzt aufholen, das wird eben auch unterlegt, selbst wenn man jetzt mal das Thema Krawall um Protektionismus aus dem Weißen Haus ausklammert, durch europäische Entwicklungen, die sich positiv auswirken. Also das, was wir jetzt in Deutschland sehen, wird von den Märkten zumindest positiv gesehen, dass man hier bereit ist zum Deficit Spending, dass man sich sagt, wenn Europa oder Deutschland durch die Europäische Währungsunion sowieso indirekt durch Entscheidungen aus Paris und Rom verschuldet wird, wo wir de facto über die Währungsunion ungedeckte Bürgschaften eingehen, dann kann das solventeste und stärkste Land auch euch selber Schulden machen und zielgerichtet Schulden aufnehmen. Das wurde von den Märkten sehr positiv aufgenommen, also sowohl was von den Aktienmärkten positiv aufgenommen, aber auch von den Staatsanleihenmärkten, also dass die Zinsen für deutsche Staatsanleihen eben nicht signifikant gestiegen sind dadurch, dass man eben also keine signifikante Verschlechterung der deutschen Bonität dadurch befürchtet, sondern es eher als die positiven Aspekte in Bezug auf die Chancen einer Konjunkturbelebung sieht. Und wenn sich das bewahrheitet, wenn wir jetzt die positiven Erwartungen, die da eingepreist sind, dass wir jetzt eine neue Regierung in Deutschland bekommen, dass die auch wirtschaftlich die Führung übernehmen kann, dass es konstruktive Führungen auch in anderen großen europäischen Staaten gibt, mit Frau Meloni in Italien, Herrn Macron in Frankreich, Herrn Starmer im UK, auch wenn die nicht zur EU gehören, und in anderen Staaten, dass man da eben ein gutes Setting, was die Verantwortungsträger in den großen Staaten hatten, dass man da sieht, dass darauf basierend Deutschland viele Barrieren und Sperren, die sie sich selber politisch und regulatorisch auferlegt haben, eventuell aufbrechen können und dadurch ein bisschen den Bewertungsgap zu den USA weiter schließen können. Von daher, wenn das eintritt, ist natürlich immer ein bin ich da relativ optimistisch. Natürlich immer davon ausgehen, dass es keine Totaleskalation im Zollstreit mit den USA gibt und Donald Trump die Sicherheitsversprechen der NATO gegen Zollthemen ausspielt. Und denke, dass sowohl vom jetzigen Niveau aus oder wenn sich jetzt ein Boden gefunden wird, gute Chancen bestehen, dass sowohl Europa als auch die USA vom jetzigen Niveau aus sich positiv weiterentwickeln können.
Na gut, bei Europa sehe ich es momentan so. Das Problem, was sie natürlich hatten, ist, dass wir, wie gesagt, wir waren ja vorhin bei den Politikern gelandet, die eben in der Vergangenheit sich nicht gerade durch mit Ruhm bekleckert hatten. Und das Problem war, dass tatsächlich sich zwischen allen Stühlen positioniert haben. Das heißt, man hat gegen China geschossen, man hat gegen Russland geschossen, man hat im Endeffekt sich zu stark an den großen Bruder USA angelehnt, der dann eben gesagt hat, ich trete mal drei Schritte doch zur Seite. Und hat natürlich damit eine Situation einfach geschaffen, die Europa bzw. Deutschland in diesem Fall nicht alleine stemmen kann. Das heißt also, egal wie viele Billionen wir noch aufnehmen, wir werden es nicht schaffen, Amerika von dem NATO-Partnerstatus ersetzen zu können, zumindest nicht in den nächsten 20 Jahren. Wer bei der Bundeswehr war, der wird jetzt gerade müdes Lächeln auf dem Gesicht haben und weiß, worüber ich
Du
rede.
kommst aus
Genau, aber ich war bei der
West-Berlin.
Bundeswehr und deswegen kann ich da, glaube ich, ein ganz gutes Stück weit mitreden. Und ich bin sogar noch Reservist, das muss ich noch dazu sagen. Das heißt, ich kriege da also auch mit, was da gerade so momentan abgeht. Und ich sage mal so, wir sind alles andere als verteidigungs- und wehrfähig, aber das wäre auch eine andere Podcast-Folge. Egal. Meine Befürchtung ist also, dass wir uns außenpolitisch so schlecht positioniert haben, dass wir eben in einer blöden Ausgangssituation sind. Gegen China haben wir zuerst geschossen. Das heißt, wenn China jetzt auf Europa zukommt, können wir froh sein, wenn die uns die Hand ausstrecken, damit wir dann sozusagen mit denen wieder auf Augenhöhe sind. Da ist also sehr, sehr viel Porzellan zerschlagen worden von eben unfähigen Leuten. Die USA haben die Position eingenommen, weil sie ja genau wissen, in welcher Position Europa ist. Das heißt, sie agieren hier aus der Position der Stärke und Europa aus der Position der Schwäche. Und das wird man auch in den Verhandlungen sehen. Ich glaube auch gar nicht mal, dass es hier unbedingt darum geht, dass eben Amerika Schutz gegen Strafzölle oder andersrum verkaufen wird, sondern ich glaube eher, dass das zwei getrennte Themen sind. Die USA wollen das per se nicht mehr, also zumindest nicht unter der aktuellen Regierung, sondern die haben eben momentan den Abkopplungs- oder eben Einigelungsaspekt. Die wollen sich halt komplett in ihrem Kontinent da ja eingraben, wenn man so will.
Oder Pivot to Asia.
Genau, so. Und haben überhaupt kein Interesse mehr an Europa in dieser Form. Deswegen werden die auch, glaube ich, da gar nicht so viel im Endeffekt darum verargumentieren oder rumverhandeln. Es wird sich natürlich alles noch zeigen. Klar, ich kann auch komplett daneben liegen. Nichtsdestotrotz, auf die andere Situation muss Europa halt eine Position aus der eigenen Stärke heraus entwickeln und das oder aus der eigenen Position eine Stärke heraus entwickeln. Und das sehe ich zumindest, dass eine gute Chance dafür besteht. Das bedeutet aber auch zum einen, dass die Neuverschuldung, die wir derzeit sehen, die ja nicht nur in Deutschland zu sehen ist, sondern auch die anderen Länder haben ja teilweise extrem starke Neuverschuldungsprogramme aufgenommen, beziehungsweise haben das vor, noch zu machen, dass das zielgerichtet und natürlich auch sinnhaft eingesetzt wird. Das macht also keinen Sinn, wenn wir jetzt hier anfangen, Autobahnen und Autobahnbrücken in Deutschland zu sanieren, weil das ein Punkt ist, das wird halt keine nachhaltigen Effekte haben. Ich denke mal, da kann man jetzt auch sagen, was man will, dass die grüne Energie sicherlich ein Ansatz ist, der in die richtige Richtung weist, obwohl ich jetzt kein Fan davon bin, Klimaneutralität ins Grundgesetz reinzuschreiben. Aber es ist zumindest mal so, dass es die Notwendigkeit von innovativen Zügen mit nach vorne bringt. Und dazu gehört eben auch Nachhaltigkeit ein Stück weit hinzu. Ich glaube aber nicht, dass es sinnhaft ist, auch noch mehr Windräder und noch mehr Solaranlagen zu bauen, sondern man muss hier in eine neue Technologie reingehen. Man muss also gucken, dass man effizientere Technologien anwendet, dass man in diesem Bereich einfach noch wesentlich innovativer wird, dass man innovativ fördert, was ja daraus auch wichtig kommt, wird, dass also sozusagen in Europa die Möglichkeit besteht, einen Innovation Hub auch entstehen zu lassen, entzubürokratisieren, im Endeffekt diese Chancen zu nutzen. Wenn das nicht passiert, dann helfen uns auch die Billionen, Billiarden oder Zillionen nicht mehr, die dann aufgenommen werden müssten, weil das alles versickert. Und das ist genau das Problem, was ich gerade sehe. Es macht auch gar keinen Sinn, jetzt zu sagen, okay, wir gehen ja voll in die Rüstung rein und investieren 800 Milliarden in irgendwelche Panzer oder so einen Schrott. Das haben wir in den letzten 60 Jahren auch gesehen. Die ganzen Dinger vergammeln da, sind teilweise out of fashion, können nicht mehr fahren und funktionieren nicht mehr, können nicht bedient werden, weil sowieso keiner das machen will. Und im Endeffekt sind das alles Dinge, die alle kurze Knalleffekte haben, passend zu den Knallköpfen dann auch passen, aber keine nachhaltigen und langanhaltenden wirtschaftlichen Wirkungen entfalten. Und das ist der Punkt. Förderung von mir aus auch der Automobilindustrie, ja, Unterstützung von Innovationen und auch da Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Also alle diese Bereiche müssen wesentlich mehr nach vorne. Europa war ja mal Innovationsland. Es gibt ja viele tolle, auch nach wie vor in KI. Frankreich spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. In vielen KI-Anwendungen, auch in Deutschland gibt es einige interessante Unternehmen. Ich wundere mich, dass uns SAP da so hinten hinter dem Berg hält und so. Also das sind alles Dinge, die müssen natürlich wesentlich stärker nach vorne gebracht werden, wesentlich stärker gefördert werden. Und das ist die Chance, die ich momentan sehe. Und dann glaube ich auch, dass Europa vom Aktienmarkt her auch eine Position einnehmen kann, die einfach attraktiv wird. Weil momentan, was willst du denn kaufen? Ganz ehrlich mal, guck dir die deutsche Landschaft an. Was hast du da? Infineon?
Defense.
Genau, Defense, ja, ja, genau, das ist momentan ein Schwerpunkt. Ja, aber ansonsten technologisch gesehen haben wir da nichts. Ja, und das ist eigentlich eine Farce, wenn man das Ganze so sieht. Und von daher muss ich wohl momentan noch dabei bleiben.
Auf den Zelonis IPO warten.
Genau, würde ich da momentan eher sagen, sitzen wir noch zwischen den Stühlen, aber haben zumindest mal die gute Position, dass wir, wenn das vernünftig gemacht wird und halt nicht alles in Rüstung und in Autobahnen und Brückenbau reingeht, wir zumindest in Europa eigentlich gar nicht mehr so schlecht dastehen. Ja, und damit kommen wir zu Teil 2 und werden ein paar interessante Unternehmen mal gleich durchschauen.
Auf jeden Fall. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Ecom on Ihrem Börsen-Podcast. Wir sind bei Teil 2, den Aktien, die wir bei unseren Depots unserer Comdirect-Kunden gesehen haben, die jetzt eine große Rolle spielen und die auch ansonsten spannende Bewegungen gezeigt haben. Da haben wir zum einen in den USA die großen US-Banken, JP Morgan allen voran und die etwas kleineren in der Wall Street. Was können wir dazu sagen?
Ja, sehr schön anmoderiert. Genau, tatsächlich sind die amerikanischen Banken in den letzten Tagen ja in den Fokus gerückt, waren jetzt sicherlich nicht unter den meistgehandelten Titeln, aber immerhin hat man so die ein oder anderen Institutionen doch mal gesehen. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo und eben auch eine JP Morgan als größte und mit wichtigste Systembank in den USA. Die hat nämlich Zahlen am vergangenen Freitag vorgelegt und der Umsatz belief sich bei dem Institut auf Quartalsniveau bei 46,01 Milliarden US-Dollar. Ich muss immer an dieser Stelle so schmunzeln, weil das die mehrfache Kapitalisierung von so einigen europäischen Instituten darstellt. Auch der Nettozinsertrag lag mit 23,37 Milliarden über den Erwartungen und man hat im Endeffekt für das Gesamtjahr in Aussicht gestellt einen Gewinn von 94,5 Milliarden entsprechend erwirtschaften zu können aus dem Zinsertrag. In den Segmenten Anleihen, Währung und Rohstoffe sind 5,85 Milliarden Dollar Umsatz entstanden und lag ein bisschen unter den Erwartungen. Aktien, Sales und Trading lag bei 3,81 Milliarden Dollar, erwartet sind hier 3,18 Milliarden. Und damit dürfte das so ungefähr mal mehrfaches des Jahresgewinns zum Beispiel von der Commerzbank oder einer Deutschen Bank sein, wenn ich das mal so richtig in Erwägung ziehe oder einen Vergleich.
Dazu will ich mich nicht äußern.
Gewinn pro Aktie liegt bei 5,07 Dollar. Vorjahresquartal lag bei 5,63 Dollar, erwartet von 5,61. Also man liegt hier in allen Kenngrößen drüber. Spannender aber noch als im Endeffekt die puren Zahlen fand ich die Äußerungen von Jamie Dimon zum Beispiel, der darauf hingewiesen hat, dass man sehr stürmischen wirtschaftlichen Zeiten entgegensieht, dass man eigentlich auch ein Stück weit besorgt darüber ist, über die Entwicklung, die sich eben derzeit an den Finanzmärkten oder natürlich international auch der Konjunktur gerade ausgehend aus den USA zeigen. Und deswegen sollen solche Zahlen eigentlich mal interessant. Man hat auch gesehen, die Kreditrisikovorsorge ist gestiegen bei JP Morgan. Also die haben mehr Rücklagen gebildet dafür, dass sie eben davon ausgehen, dass es jetzt ein bisschen holpriger werden könnte. Und das ist natürlich ganz spannend. Also von daher die Zahlen an sich mal wieder gezeigt, was für eine krasse Wichtigkeit, wie gesagt, too big to fail eigentlich ist insgesamt international. Outstanding sind. Ich glaube, höchstens ein paar japanische Banken könnten da noch mithalten und vielleicht ein paar chinesische, aber das war es auch schon. Und Wahnsinn. Wie hast du die Berichtssaison wahrgenommen bei den Banken und bei JP Morgan?
Das ist ziemlich eindrucksvoll, also wie zu erwarten war. Also Jamie Dimon, wie du richtig sagst, der CEO von JP Morgan gilt ja so als Ikone der Wall Street. Und kleine Anekdote dazu, seine Warnung vor einer Rezession durch die Zölle ist ja auch von Donald Trump am 9.4., als er da zuerst erstmal zurückgerudert ist und die ersten großen Ausnahmen und 90%ige Pausen für seine Zölle angekündigt wurden, hat Donald Trump ja auch ausdrücklich auf einen Beitrag von Jamie Dimon bei Fox News Business verwiesen und gesagt, wenn Jamie Dimon sagt, dass die Rezessionsgefahren steigen, dann muss man darauf hören, deshalb wollen wir erstmal ein bisschen allen anderen außer China einige 90 Tage Aufschub gewähren. Und er hat schon ein gewisses Gewicht in den USA. Und ja, wie kann man da die Bilanzberichtssaison betrachten? Also die Banken fangen jetzt in der traditionell die Branche, die anfängt mit der Quartalsberichtssaison, so auch dieses Mal. Und hier kann man etwas sehen, was sich voraussichtlich durch alle Branchen ziehen wird bei der Quartalsberichtssaison, dass man eben sagt, im Grunde können wir keinen Forecast machen, da sind so viele Unbekannte und so viele Variablen drin durch die Zölle und weil wir nicht wissen, wie lange welche Ausnahmen gelten und ob es noch weitere Ausnahmen gibt und welche Rückzieher von der Politik wieder gemacht werden, ist es im Grunde alles ein bisschen Stochern im Nebel. Und das konnte man jetzt eben beispielhaft bei den Banken als ersten Großunternehmen schon sehen. Was man beim Vergleich zwischen den Banken sehen kann, ist nach wie vor JP Morgan, also jetzt gibt es natürlich in den USA, kann man unterscheiden zwischen den Money Center Bank, das sind die Universalbanken, würde man sagen, die eben ganz starkes Zinsgeschäft haben, die ihr Geld vor allem oder unter anderem mit dem Verleihen von Geldern und dem Aufnehmen von Geldern, also mit dem Zinsgeschäft verdienen, und auf der anderen Seite den klassischen Investmentbanken, die eben mehr Dienstleistungsgeschäft machen. Bei den Money-Centered Banks, also den Universalbanken, JP Morgan, wie du richtig gesagt hast, eben die größte und wichtigste und überhaupt einer der, gilt so als die stärkste Bank der Welt. Dann für eine Abstufung kommt vielleicht Bank of America, dann Citigroup und dann Wells Fargo so ein bisschen dahinter. Und wenn man sich die so anguckt, kann man eben sehen, dass JP Morgan eben der Branchenprimus ist. Und da kann man vielleicht sehen, gerade in einer solchen Phase wie jetzt, sollte es ja, wenn man eine starke Korrektur hat und verminderte Aktienpreise hat, ist es ja nicht Sinn und Zweck der Sache, die Werte, die ohnehin ausgebombt waren und jetzt nochmal weiter ausgebombt werden, billiger zu kaufen, wenn man sieht, dass gesehen hat, dass die sogar bei steigenden Aktienkursen fallen, sondern dass man die Werte, die gute Qualität sind, und dazu würde ich eben gerade JP Morgan zählen, dass man die eben zu ermäßigten Preisen vielleicht kaufen kann. Hier gibt es immer das Risiko, dass eben JP Morgan, Jamie Dimon ist jetzt über 70, dass er irgendwann von seiner operativen Rolle aus zurücktreten wird. Und das wird die Börse dann wieder ganz überrascht tun, dass ein 70-Jähriger irgendwann nicht mehr CEO sein möchte. Aber abgesehen von diesem Risiko ist es eben relativ stark. Und solche Phasen kann man, ist keine Anlageberatung, wir machen hier keine Anlageberatung, aber so als Idee grundsätzlich, dass man in solchen Phasen wie jetzt vielleicht die gut nutzen kann, sich die Werte, die man immer mal kaufen wollte, die immer zu teuer waren, mal angucken kann, ob man die vielleicht leicht reduziert kaufen kann. Was ganz charmant war, fand ich bei der Citibank, die ist so ein bisschen eine Turnaround-Story, die haben auch eine sehr rührige CEO, die Frau Fraser, die Bank auch gut zurechtgestutzt hat, so wie das jetzt aussieht, und die konnten auch im Gegensatz zu den anderen Banken sogar im Investmentbanking, also im Mergers und Acquisitions-Geschäft, gut abschneiden, überraschend gut abschneiden, was bei allen anderen aufgrund der politischen und regulatorischen Ungewissheiten eher enttäuscht hat. Und auf der anderen Seite bei denen, das waren jetzt so diese Universalbanken, auf der anderen Seite eben die Investmentbanken, da konnte man sehen, dass bei den Investmentbanken das Dienstleistungsgeschäft und das Trading, das Brokerage, bei dieser Marktvolatilität sehr gut läuft. Das konnte man durchweg sehen, dass das eben ein Geschäftsbereich der Banken ist, der sehr gut gelaufen ist und das Mergers and Acquisitions Geschäft eher enttäuscht hat. Deshalb konnte man auch sehen, dass da sind zum Beispiel die Goldman Sachs und die Morgan Stanley in dieser Reihenfolge im Grunde die renommiertesten Häuser, die Goldman Sachs eben mehr als Beratungshaus, die immer mehr den Fokus auf Mergers and Acquisitions haben, während Morgan Stanley eben tendenziell eher den Fokus auf Brokerage und Dienstleistungsgeschäft hat. Und da konnte man eben sehen, dass aufgrund dieser allgemeinen Trends sich Morgan Stanley auch ein bisschen besser entwickelt hat als Goldman Sachs, aber Goldman Sachs hat insgesamt auch sehr gute Zahlen vorgelegt. Also das ist schon insgesamt jetzt ein gutes Bild für die US-Banken, und man steht aber trotzdem wieder Ochs vom Berg und sagt sich, Wir wissen trotzdem nicht, wie es weitergeht, weil so viel, weil für die nächsten Quartale niemand wirklich belastbare Prognosen geben kann.
Vielleicht nochmal ein Fun Fact am Rande. Jamie Dimon ist ja tatsächlich durch seine Tätigkeit als CEO bei JP Morgan zum Milliardär geworden. Es gibt ja nur wenige CEOs und Vorstände, die es tatsächlich erreichen. Und er ist jetzt davon einer, der also aufgrund seiner Aktienoption und entsprechende Vergütung dann eben mehrere oder überhaupt zumindest mal über 1 Milliarde Dollar an Vermögen nachvollziehbar, also über die Jahre zusammen erwirtschaftet bzw. bekommen hat. Nächste Unternehmung für dich auch spannend. Ich finde ja die ganze Transportschiene bzw. Transportbranche immer mehr sehr, sehr spannend, weil es eine Art Vorbote für das ist, was kommt. Delta Airlines nach Zahlen. Mhm. Lieber Dirk, was hast du daraus mitgenommen und wie betrachtest du die Situation im, ja, sag ich mal, Transportsektor?
Also einige interessante Takeaways. Also Delta Airlines erstmal gilt so als das Posterchild der US-Carrier, der US-Premium-Fluggesellschaften und überhaupt als eine renommiertesten, im Moment am besten gemanagte Fluggesellschaft, die auch gerade in dem margenträchtigen Business-Geschäft und Business- und First-Class-Geschäft so mit den besten Ruf haben und sehr gut positioniert sind im Moment. Nichtsdestotrotz sind sie trotzdem sehr schlecht gelaufen in letzter Zeit, wie alle Fluggesellschaften, die meisten Fluggesellschaften. Und wir konnten jetzt aus den Statements mitnehmen, dass sie eben schon, was wir eben schon zu den Banken gesagt haben, sie können sehr wenig sagen zu einem Ausblick. Also jede Aussage zu einem Ausblick ist mit sehr großen Ungewissheiten behaftet, weil eben die Zölle sehr viele Variablen übrig lassen. Und sie haben darauf hingewiesen, dass sie keine Airbus-Maschinen, also keine Maschinen, die von außerhalb der USA importiert werden, würden kaufen würden, wenn sie dafür Zölle zahlen müssten, haben eben Airbus gebeten, oder haben gesagt, dass sie keine Airbus annehmen werden, solange Zölle darauf fällig werden. Das ist schon mal ein starkes Statement. Was die Earnings selber betrifft, sahen die an sich recht gut aus. Also im ersten Quartal haben sie 240 Millionen Gewinn gemacht. Das sind 37 Cent pro Aktie, verglichen mit 6 Cent im Vorjahresquartal. Der Umsatz ist um 2,1% gestiegen, was unter den gegebenen Umständen auch relativ stark ist, aber sie haben eben auch klargestellt, dass sie eben gesehen haben, dass eben durch die politischen Ungewissheiten und durch das unfreundliche Verhalten der US-Regierung gegenüber dem Ausland eben der Wille zu internationalen Reisen von und nach den USA eben abgenommen hat und dass sie da eben schon Einbrüche sehen und eben auch sehen, dass die, was man auch allgemein sehen kann, dass die Preise für Transatlantikflüge und für Flüge aus dem Übersee in die USA eben billiger werden, weil eben da sowohl im touristischen als auch im Berufsbereich, Businessbereich weniger oder einige Hemmungen zunehmend aufkommen, mal so einfach in die USA zu fliegen. Und das kann man sogar bei Delta sehen, die ja eigentlich der Branche Primus sind. Bei United, da waren dieser Tenor auch vorhanden. United ist so der zweitgrößte Carrier. Delta hat eine Marktkapitalisierung von etwa 23 Milliarden, beim Umsatz von 57 Milliarden, United ist mit 53 Milliarden ein bisschen kleiner. Vom Kursgewinnverhältnis sind sie beide sehr günstig, sind auch beide jetzt deutlich zurückgekommen. Im Laufe eines Monats ist Delta um 15% zurückgekommen und United um 8%. Also man sieht ja schon, dass Fluggesellschaften immer sehr konjunkturanfällig oder anfällig für äußere Schocks und für verschiedene äußere Einflüsse sind. Das sage ich auch immer, Fluggesellschaften sind im Grunde Trading-Aktien, keine Investing-Aktien. Ja. Wenn man jetzt darauf spekuliert, was muss man glauben, wenn man da einsteigen will? Man muss eben, wenn man in die Branche generell einsteigen will, muss man eben glauben, dass dieses politische Tohuwabohu von vorübergehender Dauer ist und dass da im Grunde schon relativ viel eingepreist ist an negativen Werten und dass sich das jetzt sukzessive entspannen wird. Dann besteht eine Chance, dann wäre die Delta ein Unternehmen, das, wenn man in eine Fluggesellschaft investieren möchte, vielleicht die wäre, die eben so als der sicherere oder der eben die Premium, hat man eben das in den Premium-Anbieter. Wenn man das mal vergleicht mit der Lufthansa, die ist von der Marktkapitalisierung etwa ein Drittel so groß wie die Delta, hat ein deutlich niedrigeres Kursgewinnverhältnis von 5,3, weil eben da der Abschlag ist für die europäischen Werte, die man in allen Branchen sieht. Wenn man jetzt den europäischen Markt spielen will, kann man vielleicht auch die europäische Fluggesellschaften mal angucken. Man muss aber sehen, dass sie eben ziemlich schlecht schon gelaufen sind, sowohl auf Einjahressicht, sowohl die Delta als auch bei uns die Lufthansa, auf Einjahressicht und auf 10-Jahressicht auch negativ sind. Also es sind keine Altersvorsorgepapiere und Tenor über allem, Fluggesellschaften sind Trading und keine Investing-Papiere. Siehst du das anders?
Nee, 100% genauso. Ich hatte vorhin beim Marktupdate nämlich tatsächlich auch mal die Gesellschaften Deutsche Lufthansa, Singapore Airlines und Air France KLM als Chart. Und da sieht man halt sehr gut, die laufen wirklich seitwärts quasi mit einem ganz, ganz leichten Aufwärtstrend, aber wirklich nur ganz seicht und haben halt extreme Ausschläge drin, weil es halt extrem zyklisches Geschäft ist, ne? Das vielleicht nochmal generell zu Fluggesellschaften. Deswegen stimmt schon, da muss man schon eine Art Markttiming betreiben, wenn man in die Gesellschaften investiert sein will. Ansonsten ganz spannend nochmal Ed Bastian, der CEO von Delta, glühender Verfechter der Trump-Administration, ist dann doch jetzt etwas zurückgerudert, weil er eben gesagt hat, naja, am Anfang fand das ganz gut. Nachdem aber US-Präsident Trump 6 Wochen im Amt war, hat er mal so ein bisschen seine Meinung geändert, weil er eben gesehen hat, dass sich die das Konsumverhalten halt ändert. Die Leute,
6 Wochen sind manchmal eine lange Zeit.
Das auf jeden Fall. Also zumindest sieht man jetzt schon, dass eben hier das Verbrauchervertrauen insgesamt so abnimmt, dass eben die im Konsumstau zu sehen ist. Und das zeigt sich eben natürlich auch in den entsprechenden Geschäftsentwicklungen bei eben Delta Airlines. Man hat mit steigenden Kosten zu tun, eben durch natürlich auch die ganzen Komponenten, die im Preis steigern, wenn man ihn importiert und so weiter und so fort. Also hier sicherlich ein Punkt, der jetzt der Gesellschaft kein K.O.-Kriterium oder ein Bein abschneidet, aber zumindest mal die Gewinnmarge doch relativ stark reduzieren sollte. Und auf jeden Fall spannend. Und zeigt natürlich auch, was für Unwägbarkeiten in dem Markt sind. Also, dass natürlich hier nicht jetzt ganz klar ist, wie es weitergeht. Ne? Also deswegen ganz spannend.
Dann kommen wir zu einer anderen Branche, bei der Ähnliches vielleicht gilt, wo es auch gewisse Unwägbarkeiten gibt und wo auch bestimmte Punkte da sind, die erst etwas in der Vergangenheit schon, die nicht unbedingt zu den Börsenstars werden ließen, die Autobranche. Ja. Was können wir da zu den deutschen Autobauern, vielleicht im Zusammenhang VW, BMW, Mercedes, zusammen mit der Gesamtbranche sagen?
Ja, ich glaube einfach momentan, selbst durch den Zollaufschub, den wir jetzt gerade sehen, die Branche an sich und die Automobilfirmen sind aus meiner Sicht heraus jetzt nicht investierbar oder beziehungsweise nicht interessant. Die Gefahr ist einfach zu groß, dass wir hier noch Verwerfungen sehen werden, dass nicht klar ist, was für eine Lösung kommen wird. Die Autobranche in Europa ist massiv angeschlagen. Das muss man halt auch von den Verkaufszahlen sieht man das. Man hat Probleme eben mit chinesischer Konkurrenz. Man hat Probleme jetzt mit dem wichtigen Absatzmarkt USA. Man hat Probleme, dass eben in Europa die Konsumneigung eben auch zurückgeht. Also viele, viele Dinge, die einfach momentan nicht wirklich für die Autowerte sprechen. Ich war hier mal ein bisschen anders positioniert und auch gestimmt, muss aber hier revidieren, weil ich wirklich sage, ich sehe da viel zu viele Risiken momentan. Also ich sehe da keinen Silberstreif am Horizont. Ich war so ein bisschen eher noch auf eine Porsche, vielleicht auf diese also hochpreisigen Segmente, eine Ferrari oder sowas. Aber selbst da sieht man, dass da einfach momentan so ein bisschen alles in Stocken gerät, weil halt Europa oder Deutschland nicht der wichtigste Markt für diese Marken ist, sondern eben Asien und eben die USA. Und wenn wir da eben jetzt diese Probleme an diesen beiden Enden bekommen, hilft es halt den Großen und auch natürlich auch den Oberpreisigen oder den Oberklasse-Fahrzeugherstellern auch nicht viel. Ja. Und das sehe ich momentan als Problem. Wie schätzt du die Autowerte ein?
Ja, also ich bin auch nicht besonders begeistert von der Branche. Also da gilt im Grunde Ähnliches, was ich zu Fluggesellschaften gesagt habe. Es sind eher vielleicht mal kurzfristig traden, wenn da irgendwelche Entwicklungen sind. Aber ich würde sie auch nicht als Investment sehen. Und wenn man sich jetzt die langfristigen Performances anguckt, die 10-Jahres-Performance von VW minus 64%, von Mercedes minus 40%, minus 43%, BMW minus 40%, das sind einfach keine Investings. Was ich vorhin schon zu den Banken sagte, beim Thema JP Morgan, Qualität in so einer Korrekturphase, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir nur eine Korrektur haben, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Start eines Bärenmarktes, aber ist es eigentlich sinnvoll, sich der Qualitätswerte, die ganze Zeit teuer gelaufen sind, die einem immer zu teuer waren, anzugucken, dass man die vielleicht mal 10% billiger kriegt, anstatt diejenigen, die immer schon sowieso schon als Ramschware gehandelt wurden, selbst als die Börsen gut gelaufen sind, dass man die jetzt billiger kauft, sondern dass man eben kauft, was sonst eben zu teuer ist. Das wäre so grundsätzlich meine Herangehensweise, wenn man jetzt auf langfristige Investments, aus der Perspektive eines langfristigen Investings das sieht.
Ja, ist auch durchaus gut und auch, denke ich, richtig. Gucken wir mal auf die Halbleiterwerte. Wir haben heute hier so ein paar Crash-Branchen dabei. Nvidia, Micron, Infineon, ASML. ASML ja heute mit Zahlen, Nvidia gestern mit einer ja, eher drögere Nachricht. Haben die Unternehmen aus deiner Sicht heraus oder die Branche an sich gute Aussichten oder sollte man da auch tendenziell eher vorsichtiger sein?
Das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich würde jetzt die Halbleiter nicht mit der Automobilbranche vergleichen. Also vielleicht eine Intel, die ist ähnlich erfreulich für Anleger wie eine VW. Aber nein, insgesamt denke ich schon, da sind natürlich viele Unbekannte drin. Also, aber grundsätzlich denke ich schon, dass unter gewissen Bedingungen gerade die gut gelaufenen, die Top-Werte, Nvidia, die natürlich eine Anlageklasse für sich selbst sind und im Grunde eine eigene Story haben, an sich, wenn man davon ausgeht, dass GPUs weiterhin gebraucht werden, in der Form davon ausgeht, dass die weiterhin einen Vorsprung haben oder halten werden und da auch weiterhin Preissetzungsmacht haben werden, ja, auf den jetzigen Niveaus möglicherweise interessant sein können. Hm. Wie gesagt, nur als Idee, wenn dann, sollte jeder sein eigenes Research machen, wir machen ja keine Anlageberatung. Mhm. Es ist eine sehr heterogene Branche. Da gibt es auf der einen Seite die Infineon, die eben so eine sehr eigene Unternehmenskultur hat und sehr im Grunde so der Witwenmacher für alle Investoren ist, die da long waren. Das war da oft sinnvoller, da short zu gehen. Auf der anderen Seite die Highflyer, die Nvidia, gefolgt von einer AMD oder einer Broadcom, die so die schärfsten Verfolger jetzt, abgesehen von China, der Nvidia sind. Dann gibt es dann in der Wertschöpfungskette Spezialisten, wie zum Beispiel eine ASML in Europa, die eben ganz am Anfang der Wertschöpfungskette die Maschinen zur Herstellung von Halbleitern herstellen. Dann gibt es auf der anderen Seite am Ende der Wirtschaftskette die Foundry, die reine Hardwareproduktion, da ist hat TSMC eine sehr starke Marktposition. Und alle sind natürlich ein bisschen davon jetzt mit betroffen, was die US-Regierung im Rahmen des Protektionismus, der Zölle und zum anderen aus geopolitischen Gründen beim Onshoring betreibt. Mhm. Es werden jetzt, wir sind ja schon von der Biden-Regierung dazu angehalten worden, mehr Fabriken in den USA zu errichten. Das hat TSMC schon unter Biden angestoßen. Die haben jetzt in Texas eine große Fabrik gebaut. Da hat sich Nvidia dran gehängt, dass sie eben auch betonen, dass sie eben von TSMC ihre Chips zukünftig in den Werken Texas herstellen werden. Das ist ein bisschen Wohlfeil, weil das ohnehin naheliegend war. Aber es war schön, das zur Beruhigung von Donald Trump noch einmal zu erwähnen, mhm, um ein bisschen aus seinem Fadenkreuz herauszukommen. Und wenn man jetzt mal die hoffentlich vorübergehenden Turbulenzen um die Handelspolitik wegnimmt, denke ich schon, die guten und die schlechten unterscheiden kann. Und ich denke schon, dass, wenn jetzt der allgemeine Markt einen Boden findet, die langjährigen Highflyer wie eine Nvidia oder auch Spezialisten wie TSMC oder ASML, vielleicht auch eine Broadcom, durchaus ein Blick wert sein können und auch Kerninvestment sein können. Also Nvidia ist ja nach wie vor eines der größten Unternehmen der Welt mit rund 3 Billionen Euro Marktkapitalisierung, jetzt etwas weniger, aber sie haben trotz des Rückgangs von rund 16% allein, rund 17% allein im letzten Monat, über die letzten, sind auf Jahressicht auch immer deutlich positiv und haben eine 10-Jahres-Rendite von 17.000% gemacht. Ich wage die Prognose, dass sie das in den nächsten 10 Jahren nicht wiederholen werden. Aber,
na gut, du hast ja schon 5% vom Laden damals angekauft.
Natürlich. Mit den 6%, die du hast, kann ich nicht mithalten. Und von daher denke ich schon, dass da Qualität nach wie vor ein Blick wert sein kann. Wie siehst du das? Würdest du auch bei deinem Video sein oder eher so die Plain Vanilla Infineons
Standardwerte nehmen? Nee. Also ich denke auch, zum einen haben wir natürlich einen ganz klassischen Charakter des Schweinezyklus, da haben wir über auch schon mal gesprochen. Ja. Ne? Also das heißt, wir haben natürlich ganz schnell abbrechende Zyklen und das sieht man momentan, ob man sich die Zahlen von ASML anschaut, die das gut widerspiegeln, eben sozusagen als Mutter aller Halbleiterwerte oder Applied Materials in der gleichen Kategorie. Das heißt, die stellen die Maschinen her, womit dann die Chips produziert werden können. Und man sieht hier, dass die Umsatzrückgänge da sind. Das heißt, wir sehen also einfach eine Sättigung im Markt und die nimmt halt momentan im Endeffekt zu. Das heißt also, die Preise sinken bzw. die Nachfrage sinkt. Und das ist eben ein Phänomen, was man immer wieder sieht. Wir haben gestern von Nvidia nochmal zusätzlich ein bisschen Öl ins Feuer gegossen bekommen, dadurch, dass die eben gesagt haben, dass die H2O-Chips durch die wie so mein Exportverbot nach China entsprechend betroffen worden sind. Das heißt also, man durfte halt an chinesische Unternehmen wie ein Alibaba, Baidu oder so eben entsprechend nicht die Chips ausliefern, sodass eben 5,5 Milliarden Euro, US-Dollar weniger an Ertrag bzw. Umsatz generiert werden konnten. Und man sieht also, dass diese politische Komponente auch eine gewisse Rolle spielt und vielleicht auch diesen Schweinezyklus-Aspekt nochmal zusätzlich beschleunigt, eine Dynamisierung reinbringt. Nichtsdestotrotz sehe ich es genauso, wie du es gerade auch gesagt hast, in solchen Phasen ist es immer ideal, wirklich auf die soliden Werte zu setzen, die eine gewisse Solidität, eine Standfestigkeit haben, also wie eine ASML, wie eine Nvidia, wie eine Micron zum Beispiel. Aus meiner Sicht daraus finde ich auch einen sehr interessanten Nachfolger, eine AMD finde ich halt spannend in der Hinsicht. Und man sollte halt solche Werte, die es irgendwie nicht so richtig geschafft haben, da den Anschluss zu kriegen, die werden es auch jetzt nicht packen. Also ne, das ist immer go with the flow, halte ich an den großen Werten, weil das sind die, die in der zweiten Phase halt auch nochmal richtig durchstarten werden. Und deswegen würde ich bei einer Nvidia zwar momentan auch erstmal noch ein bisschen an der Seitenlinie stehen, weil mir einfach dieser massive Abverkauf, diese Dynamik im Abverkauf nicht gefällt, aber es sind halt alles Werte, die man halt sukzessive auf die Watchlist nehmen kann. Und wenn sich dann sozusagen Klarheit im Außenhandelskonflikt oder Krieg besser gesagt darstellt, wenn man also weiß, okay, wie ist die Strafzollthematik, dann wären solche Unternehmen interessant und dann kann man sich auch dann wieder perspektivisch zum Beispiel eine ASML, eine Applied Materials oder all die anschaffen, die halt im Endeffekt ja am Anfang der Nahrungskette stehen. Ja, bei den Auftragsfertigern wie eine SK Hynix oder Foxconn oder eine TSMC und wie die nicht alle heißen, ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil im Endeffekt ist es so, da ist natürlich auch, die sind zwar immer augenscheinlich günstig bewertet, aber sind auch permanent augenscheinlich günstig bewertet, weil das eben Auftragsfertiger sind. Also die haben halt immer irgendwie, kriegen dann irgendwie Aufträge reingeschwommen, aber da ist halt keine Wachstumsstory da, weil die entsteht dann, wenn du neue Fabriken baust. Also entweder du hast eine Vollauslastung und wenn du die hast, dann bist du eben dann bist du eben an der oberen Kante und mehr geht ja nicht. Ja. Du kannst als Kreativunternehmen wie eine Nvidia, AMD, dann konzipierst du ein Chip, dann gebe ich es eben an Chip, dann gebe ich es eben an 5 Auftragsfertiger, die produzieren, dann habe ich 500% Potenzial, aber jeder dieser einzelnen Auftragsfertiger hat halt nur 100%, also seine Produktionskapazität. Aber das Unternehmen kann natürlich sagen, okay, all den Unternehmen, die wir jetzt diese Aufträge gegeben haben, das reicht nicht, wir müssen noch einen 6., 7. finden, da ist die Skalierung drin. Und das muss man halt auch ein bisschen verstehen, das heißt, Nvidia stellt keine eigenen Chips her, die lassen herstellen, die konzipieren nur. AMD stellt keine eigenen Chips her. Die konzipieren und lassen produzieren. Intel stellt eigene Chips her und hat massive Probleme. Ja. Und das ist halt genau.
Konkurrieren teilweise mit ihren eigenen Kunden, weil sie sowohl entwickeln als auch herstellen.
Genau, ne? Und das ist natürlich eine ganz interessante Situation, die sich darstellt. Also von daher sehe ich es eigentlich ähnlich wie du. Und ich würde solche Phasen immer für Watchlist-Aufbauten nehmen. Und gerade bei diesen großen Unternehmen, die wirklich sich gut in durch solche Phasen, also natürlich kriegen die mal einen mit, logisch, ein Nvidia kann sich dem Markt nicht gegenstemmen, aber die werden danach gestärkt aus so einer Situation herausgehen, weil die eben so eine Marktposition innehaben. Und wenn man die dann eben billig wegfischen kann oder eben andere Unternehmen, guckt euch mal die Bewertungsstände an, die werden schon teilweise wieder interessant.
Ja, denke ich auch. Also wenn man sich die Kursgewinnverhältnisse ist er anguckt, jetzt bezogen auf die erwarteten Gewinne, ist er für ein Unternehmen, das nach wie vor so stark wächst, trotz der Größe, ja, schon, denke ich, nicht ganz uninteressant, sich jetzt mal anzugucken. Aber wie gesagt, wir machen hier keine Anlageberatung, nur eine Anregung, eigenes Research zu betreiben.
Genau.
Apropos Anregungen, apropos Qualität, kommen wir zu einer anderen Branche, die auch lange Zeit sehr, sehr gut gelaufen ist. Da fällt mein Blick auf dein Seidenhalstuch.
Du meinst Hermes?
Ja, da haben wir die LVMH, die das erste Mal seit langem, oder für das erste Mal überhaupt, glaube ich, weniger wert sind als die Hermes. Was ist da los bei deinen Lieblingsklamotten?
Ja, spannend ist tatsächlich bei LVMH, die ja klassischerweise Modekonzern und eben auch Alkoholiker im Programm haben, dass die an allen Ecken und Enden momentan zu kämpfen haben. Das heißt also, und das ist eigentlich auch ganz gut, dass du auch gerade nochmal Hermes genannt hast, da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Also Hermes ist sozusagen noch eine Klasse drüber. Also da kaufen halt die ein, die nicht auf die Preisschilder gucken und denen es auch egal ist, ob so ein Tuch 3.000 oder 4.000 Euro oder so eine Tasche eben 40, 50, 60.000 Euro kostet. Weil egal, man guckt dann nachher am Monatsende auf die Abrechnung der Kreditkarte und wundert sich oder auch nicht. Bei LVMH, ein
Family Office.
Genau, ein Family Office. Bei LVMH ist es halt so, dass da eben auch eher der Otto-Normalverbraucher, der sich da irgendwie sein Täschchen da irgendwie durch 5 Jahre zusammengespart hat, in den letzten Jahren massiv zugegriffen hat. Und die erwischt es halt jetzt. Und das sieht man halt. Also in allen Ländern, in Europa, in Asien und auch in den USA ist es halt so, dass eben diese Kaufschicht, die in den letzten Jahren massiv durch Influencer-Dasein, durch Imagebildung natürlich auch irgendwie versucht haben, ihre Persönlichkeit aufzupimpen, indem sie halt sich ein Image von der Marke wie eine LVMH, also hier entspricht halt in diesem Fall eine Louis Vuitton, entsprechend geholt haben. Das funktioniert halt nicht mehr, weil einfach kein Geld da ist. Also das kann man ganz einfach runterbrechen und das merken natürlich solche Konzerne. Also die sind in der oberen Mittelklasse sozusagen unterwegs, so ein bisschen ja. wie eine Apple. Und die bekommen halt jetzt das Problem, dass die Leute eben nicht mehr das Geld haben, um solche Produkte zu kaufen. Und das geht eben durch alle Zonen, durch alle Produktklassen weg. Bei den Alkoholikern waren sowieso schon immer Probleme, dass eben Champagner und eben auch diese ganzen härteren Getränke in dieser Form nicht mehr so konsumiert wurden. Also das heißt ja auch, da ist auch so ein Konsumwandel da. Das sieht man auch bei vielen Bierherstellern, die darunter klagen, dass sozusagen sich das insgesamt das Konsumverhalten geändert hat. Und ich bin gespannt. Also ich glaube aber, dass eine LVMH es trotzdem wieder hinkriegen wird, weil dieser, dieses Gefühl einfach eben zu den Oberen zu gehören und sich dann halt da irgend so ein Täschchen eben zusammenzusparen, ist eben nach wie vor da und ist auch nichts wegzuretuschieren oder wird auch nicht weggewischt, sondern das wird natürlich dann wieder kommen, wenn im Endeffekt sich eine Beruhigung an der Preisfront einfach zeigt. Also von daher denke ich mal, ist eine LVMH, momentan fand ich es, ich habe glaube ich vorhin gesehen, die sind immer noch bei 19,9 KGV bewertet, wenn ich es richtig gesehen habe, also jetzt nicht wirklich spottbillig, kommen aber so ein bisschen in den Bereich rein, wo man sagen kann, wird spannend. Also wenn wir so uns in Richtung, sag ich mal so 17, 15er KGV bewegen würden, gut, das würde noch bedeuten, da muss ordentlich was passieren, also entweder der Gewinn steigen oder eben die Aktie nochmal fallen, aber dann wird spannend. Ja. Also weil sonst hat man die immer so bei 30er KGV gesehen, das heißt, man hat dann wieder ordentlich Potenzial, dass da entsprechend auch wieder Kurspotenzial passieren kann. Aber es ist eben auch klassischer Konsumartikelkonzern. Da kannst du auch eine Polo Ralph Lauren, eine Abercrombie & Fitch, eine Hugo Boss, all die Unternehmen werden genau die ähnlichen Zahlen vorlegen. Da bin ich mir relativ sicher, dass diese ganze Branche, die so im mittleren, oberen Mittelklasse-Segment unterwegs ist, die werden alle die gleichen Probleme bekommen, dass eben Leute wie du sich zwar weiterhin ihre Hermes-Ausstattung kaufen und entsprechende Schuhe dann von Hermes haben, aber eben sagen, Hugo Boss Anzug, nee, den spare ich mir auf oder Polo Ralph Lauren kaufe ich nicht mehr oder so. Ja, das sind halt so ein bisschen die Entwicklung, die ich da sehe. Wie siehst du die Aktie?
Sehe ich ganz genauso, auch wenn ich das natürlich auf deine Hermes-Klamotten beziehen würde, aber nein, im Ernst. Das ist genauso, Premium versus Luxus, das kann man eben sehen, dass in einer anderen Branche, die wir eben schon hatten, kann man sagen, Mercedes wird eben kein Ferrari, auch wenn sie sich Luxus nennen. Und was ganz spannend ist, ist, dass man sehen kann, dass eben auch hier besonders das China-Geschäft einschlägt. Wenn man sich die Regionen bei LVMH sieht, wie sich die Umsätze jetzt entwickelt haben, im Quartal 1 im Vergleich zum Vorjahresquartal in Asien, ex-Japan -11%, in Japan -1%, in USA -3%, also in Asien, ex-Japan, das ist vor allem China besonders starker Rückgang und nur in Europa mit +2% ein bisschen stärker. Da kann man eben sehen, dass da schon ein sehr starker China-Fokus drin war.
Ja, auf jeden Fall. Ja, damit sind wir durch. Teil 2, kommt zu Teil 3 und da wird es jetzt tatsächlich spannend. Wir sind ja mitten in der Berichtssaison und da nimmt auch in Deutschland und Europa die ganze Sache Fahrt auf. Wir hatten ja schon über ASML, LVMH, Sartorius hat heute noch berichtet. Das geht in den nächsten Tagen weiter, deswegen ein Grund mehr daran beizubleiben, weil wir natürlich euch dann verraten werden, auf welche Unternehmen und natürlich welche Zahlen wir in der nächsten Woche oder ihr natürlich explizit achten solltet. Also bis gleich.
Genau, bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und Dirk sitzt jetzt hier mit seinem Brioni-Westchen da und hat sich die Makro-Daten rausgesucht. Dirk, welche Daten hast du für die kommende Woche auf der Agenda?
Ja, dein Intro ist mal wieder over the top. Ja. Nein, also wir haben mal bei den Makrodaten, würde ich sagen, die wichtigsten Daten am Mittwoch. Ich kann es mal chronologisch durchgehen. Montag haben wir einmal Zinsentscheidung der People's Bank of China, ist ganz spannend. Dann haben wir die ganze Woche über das IWF-Treffen in den USA. Mhm. Dann den Bundesbankbericht in Deutschland am Montagmittag. Dienstags haben wir abends oder nachmittags einen Vortrag von Patrick Karker, einem FOMC-Mitglied. Dann haben wir um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen aus der Eurozone und dann am Mittwoch. Da haben wir einmal aus Deutschland morgens um 9:30 die Einkaufsmanager-Indizes, Gesamtindex, Dienstleistung und verarbeitendes Gewerbe, eine halbe Stunde später um 10 Uhr aus der Eurozone, um 10.30 Uhr ähnliche Daten aus dem UK. Nachmittags haben wir aus den USA PMI-Hersteller und PMI-Dienstleistungen und Fed-Gouverneur Bailey redet. Dann am Donnerstag haben wir aus Deutschland einmal das IFO-Geschäftsklima, Aussicht und aktuelle Lagebeurteilung um 14.30 Uhr unserer Zeit, Erstanträge Arbeitslosenunterstützung aus den USA und Auftragseingänge. Und am Freitag haben wir dann einmal aus Japan CPI und Verbraucherpreisindex und aus dem Vereinigten Königreich nochmal die Einzelhandelsumsätze. Das sind so die wichtigsten Themen, die ich da habe. Dann kann man vielleicht aus den USA am Freitag auch noch sehen, Verbrauchervertrauen der Uni Michigan und Inflationserwartung der Uni Michigan. Das sind so die Kernmakrodaten, die ich so chronologisch da habe.
Genau. Ist das noch? Nee, im Großen und Ganzen habe ich die jetzt auch. Genau, Montag ist halt Ostermontag halt nochmal in Deutschland. Und am Freitag diese Woche, God's Friday, sprich Karfreitag, da ist, glaube ich, auch in den USA der Handel zu, ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ist ja ein religiöses Land.
Wie bitte?
Ist ja ein christliches Land.
Eben, so sieht's aus. Also von daher ist zumindest mal ein längeres Wochenende bevorstehend, in Deutschland länger als in den USA. Ansonsten, genau, ich denke auch, dass die Redebeiträge gerade von den amerikanischen Notenbankern in der nächsten Woche sehr, sehr interessant sein werden, weil die natürlich genau auf die aktuelle Situation in den USA eingehen. Ganz spannend finde ich auch nochmal das Beige-Book, was kommt. Ich glaube, das hattest du auch gesagt am Mittwoch. Ist der Lage, Konjunkturbericht der amerikanischen Notenbank, da sieht man, da wird bestimmt auch nochmal die eine oder andere eventuelle Äußerung zu den Strafzöllen, weil das müsste ja aus der März-Sitzung sein, da waren ja schon die Strafzölle avisiert, könnte also spannend sein, ob die im Endeffekt da schon drin sind, aber ansonsten gehe ich komplett mit deinen Ausführungen einher. Gucken wir auf die Mikroseite. Da wird es tatsächlich spannend. Da geht es nämlich jetzt auch langsam in Europa los. Welche Unternehmen hast du da?
Oh, vor allem in den USA, nicht zu vergessen. Da sind wir auf dem Höhepunkt der Quartalsberichtssaison. Also die wichtigsten, am Donnerstag würde ich sagen, Google und Amazon, also die größten vom Marktgewicht her. Und am Dienstag SAP und Tesla. Das sind nur die, die ich herauspicken würde aus den ganz vielen, ganz wichtigen, die in der nächsten Woche berichten werden. Montag erstmal noch ein bisschen weniger, Berkeley, Versicherung. Dann jetzt einfach nur mal runtergebietet, was ich so als die wichtigsten Werte ansehe. 3M, Capital One, Chubb, Versicherung von Warren Buffett, Danaher im Gesundheitsbereich, Enphase Energy, alternative Energien, GE Aerospace, lange Zeit sehr gut gelaufen, Surgical, sehr innovativer Gesundheitstechnikbereich, dann Lockheed Martin, ganz spannend, was da passiert mit ob Doge, die Defense-Ausgaben kürzen wird, was die darüber sagen, wie deren Meinung dazu ist. Das gleiche zu RTX, also Raytheon, ist auch Unternehmen mit sehr starkem Defense-Fokus. Aus dem Finanzbereich Moody's und MSCI, lange Zeit sehr, sehr gut gelaufen. Das ist, kann man sich mal angucken, jetzt wenn die in dem aktuellen Marktumfeld zurückkommen, ob die vielleicht interessant sind. Und dann, wie gesagt, SAP aus Deutschland und Tesla aus den USA, die vom Marktgewicht her die größten Schwergewichte sind. Und SAP hat hier sehr, sehr gut entwickelt in letzter Zeit mit dem allgemeinen Boom des deutschen und europäischen Aktienmarktes. Und ist mittlerweile, glaube ich, auch einer der größten oder der größte europäische Wert.
Ja.
Hast du zu Dienstag noch andere?
Nee, im Großen und Ganzen das auch. Ich denke, MSCI, Moody's gibt es noch, Invesco kommen eben, also GE Aerospace könnte nochmal interessant sein. Ne? Also wirklich eine ganze Menge Unternehmen, die am Dienstag hier entsprechend vorliegen werden. Also sehe ich genauso. Was hast du am Mittwoch?
Mittwoch, wieder eine ganze Reihe. Also also man kann ja auf relativ wenig detailliert eingehen. Ja. Hier einfach mal so von Zahlen noch AT&T, klassischer Dividendenwert natürlich.
Auch gut gelaufen zuletzt.
Ja, ja.
Mega, also fast verdoppelt.
Seitdem sie die Dividende restrukturiert haben, ist es ein ganz guter Wert gewesen. Boeing, ganz spannend zu sehen, was die über die Zölle sagen werden und wie sich die angekündigten oder gerüchteweise angekündigten Verbote der chinesischen Regierung an ihre Fluggesellschaften Boeing-Maschinen zu kaufen, wenn sie darauf Zölle zahlen müssen, wie sich das auswirkt. In der Branche gibt es ja generell eher einen Anbietermarkt, also es gibt ja wesentlich mehr Nachfrage als Angebot und von daher werden die das, müssen die das theoretisch im Grunde ausmanagen können, mal gucken, was die so verlautbaren. Chipotle, die haben ihren Star-CEO jetzt ja verloren an Starbucks. Mal gucken, ob da wieder die Yamojo kriegen können, die sind ja lange Zeit sehr, sehr gut gelaufen. Das war so einer der Börsenlieblinge in den USA. Dann General Dynamics, das gleiche wie Lockheed und Raytheon, eben Rüstung, da Doge-Thema, wie weit Herr Musk da die Verteidigungsausgaben kürzt. IBM, sehr großer Player, auch möglicherweise im KI-Bereich interessant, aktiv, interessant, was die da sagen werden. Lam Research, Halbleiterbereich, Newmont, Rohstoffe, Otis, ganz spannender Wert, die ihr Geld, also ein Lifthersteller sind, die aber den großen Teil ihres Umsatzes nicht mit dem Verkaufen, sondern mit dem Warten ihrer Fahrstühle machen. Also ein sehr interessantes Abo-Geschäftsmodell. Dann Philip Morris, Randstedt, kann was über den Arbeitsmarkt sagen, ServiceNow, Texas Instruments, das ist dann wieder Halbleiter, Thermo Fisher, wieder Gesundheit, United Rentals, kann vielleicht auch ein bisschen was über die Konjunktur aussagen. Und ja, hast du Mittwoch noch andere, die ich vergessen habe?
Nee.
Dann Donnerstag, wie gesagt, die
Triple A Day. Triple A, also Alphabet, Apple, glaube ich, oder Amazon.
Das ist dann am Donnerstag die ganz großen Werte, Google und Amazon. Darüber hinaus dann aus Europa, Banque Nationale de Paris, also BNP. Die Caterpillar, das ist ein klassischer US-Industriewert, das ist einer der Werte, was darüber aussagen kann, was die über die Zölle sagen, wie sich das auf die klassische US-Industrie jenseits der großen Big-Tech-Werte auswirkt auf die US-Wirtschaft. Aus Deutschland Delivery Hero, Freeport McMoRan, das ist Minen, Gilead, sehr großer Gesundheitskonzern, Sanofi aus Europa, STMicro, das ist wieder Halbleiter, Intel, auch Halbleiter, nicht gerade der Stars der Branche in den letzten Jahren gewesen, Nasdaq, auch ein Börsenbetreiber, ein Teil der Finanzbranche, der auch bei schlechten Börsenkursen durchaus profitieren kann, Geschäft machen kann. Merck und Co., also Gesundheit. Dann Orange aus Europa, das ist die France Telekom früher gewesen. Pepsi. Robert Half, wieder können wir ja über den Arbeitsmarkt aussagen. T-Mobile US, eben der Star unter den Telefonanbietern in den USA. Deutlich ambitionierter bewertet als die AT&T oder die Verizon. Union Pacific, als Logistiker kann man auch ein bisschen was über die Konjunktur aussagen. Und aus Deutschland haben wir die Foslo. Das ist so das, was ich als wichtigste Werte am Donnerstag habe.
Genau, Procter & Gamble noch, ganz spannend am Donnerstag. Verizon.
Ach ja, ja.
Und genau, Wirehäuser, gut, ansonsten, ja. Und jetzt Freitag.
Freitag, ja, die Gesundheitswerte Abbott Labs und AbbVie. Große Healthcare- und Pharmakonzerne. Bank of China und China Construction Bank, Centene, Hitachi, PetroChina, Schlumberger, die können auch ein bisschen was darüber aussagen, wie sich über den, was so in der Energie und in der Ölbranche passiert. Das wäre dann Freitag. Also der
Fokus. Ja, Mapfre noch, am 25.04. ist ja ein spanischer Konzern, ich glaube ein Versicherungskonzern. Ja. Dann natürlich Samsung SDI, Ping An Insurance, also einmal aus Südkorea und einmal aus China, finde ich ganz spannend. PetroChina, genau, hast du, glaube ich, schon gesagt. Und ja, Yara International, Düngemittelkonzern. Ja, nächste Woche wird spannend.
Ja, also auf jeden Fall. Ein Schwerpunkt am Donnerstag mit Amazon und Google und Dienstag SAP und Tesla.
Ja, na gut, lieber Dirk, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Und vielen Dank, dass ihr auch bis zu dieser Stelle zugehört habt. Und in der nächsten Woche gibt es dann sozusagen wieder eine neue Podcast-Folge auf die Ohren besser gesagt, und auf die Augen weniger. Aber vielen Dank und euch viel Erfolg. Schöne Ostern, schönes verlängertes Wochenende. Genießt die Zeit, hört den Podcast am besten 2 bis 3 Mal, weil es ja doch viel Information dabei gewesen. Und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.